Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer nächsten Session zum Thema sicheres Multisite. Ich begrüße Herrn Schöner und übergebe Ihnen gleich das Wort. Bitte schön.
Dankeschön. Also zuerst mal zum Anfang. Ich bin Axel Schöner. Ich komme aus Zweibrücken, bin dort an der Fachhochschule Kaiserslautern und arbeite dort hauptsächlich am Kamux-Projekt mit. Das ist so eine Softwarelösung für kleine und mittelständige Unternehmen. Im Groben eine komplette Serverlandschaft, um es den Unternehmen möglichst einfach und günstig zu machen. Aus dem Bereich kommt auch die Intention für dieses Thema, also warum will ich mit einem PC mehrere Arbeitsplätze abdecken, weil gerade so in kleineren und mittelständischen Unternehmen ist es halt so, dass das Budget halt immer sehr stark beachtet werden muss. Dann sind halt so Sachen, dass man aus den minimalen Kosten eben den maximalen Gewinn rausziehen möchte. Gut, zuerst mal, was ist eigentlich Multisite? Ich weiß nicht, vermutlich kennt ihr das sogar, das Thema an sich ist jetzt nicht so neu. Im Wesentlichen ist es einfach eine Hardware, die so erweitert wird, dass der Betrieb durch mehrere Benutzer gleichzeitig möglich ist. Die eigentlichen Ergänzungen, die da in der Regel notwendig sind, sind mehrere Eingabe- und Ausgabegeräte, eben Grafikkarte, Monitor, Tastatur und Maus. Gut. Vorteile von Multisite? Naja, gut. Ökonomisch gesehen, jeder PC hat ein Netzteil, jeder PC verbraucht einen bestimmten Strom, der durch das Netzteil gedeckt werden muss und dieses wiederum hat einen Wirkungsgrad, der nur bei einer bestimmten Auslastung erfüllt wird. Deswegen macht es auch Sinn, mehrere PCs, also mehrere Arbeitsplätze über einen PC zu betreiben, weil der Wirkungsgrad dann wesentlich effizienter genutzt werden kann und eben auch weniger Strombedarf anfällt. Weitere Vorteile, Anschaffungskosten. Ja, es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt einen PC kauft und diverse Ein- und Ausgabegeräte oder ob man wirklich für jede Person einen eigenen PC bereitstellen muss. Wartungskosten. Das ist ein ähnliches Thema. Jeder kennt das, wenn er einen PC irgendwo aufbaut, dann ist es damit ja nicht getan. Dann muss dort erstmal Software installiert werden, Updates müssen installiert werden und dergleichen. Wenn jetzt ein PC hergenommen wird und dort ein Image drauf bereitgestellt wird, sodass jeder oder überhaupt bei Multisite ein Betriebssystem durch alle Benutzer abgedeckt werden, so muss man eben nur einmal eine Konfiguration vornehmen. Zusätzlich, wenn man jetzt eh schon mehrere Arbeitsplätze mit einem PC abdeckt, vielleicht ist in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ohnehin die Anzahl auf 3 oder 5 Arbeitsplätze begrenzt, dann kann ich auch gleich die Serverdienste direkt auf der Hardware ablaufen lassen. Ich brauche dann keinen extra Dateiserver, der rund um die Uhr laufen muss und kann so die Ausgaben weiter senken. Gut, es gibt aber nicht nur Positives zu berichten. Problem ist, wenn mehrere Benutzer den gleichen PC verwenden, dann entstehen so lustige Sachen wie, dass der eigentliche Netzwerkverkehr, der normalerweise zu jedem PC getrennt ist, eben innerhalb eines PCs stattfindet. Das macht sich dann zum Beispiel bemerkbar, wenn ein Benutzer eine OpenVPN-Verbindung oder überhaupt eine VPN-Verbindung aufbaut zu einem Server oder zu einem Dateiserver und alle anderen Benutzer, die dann sehen können bzw. auch verwenden können. Das gleiche gilt Wechseldatenträger, also jemand schließt eine USB-Platte an, das wird in der Regel im kompletten System sichtbar sein. Angriffe gegen lokale Prozesse, Umgehung von Authentifizierungsmechanismen. Ich meine, im Zweifelsfall sind vielleicht nicht immer alle Mitarbeiter da. Schwupps, ist mal eine Live-CD im CD-ROM-Laufwerk oder ähnliches. Der Nutzer hat Root-Rechte und kann komplett auf das Dateisystem zugreifen. Lokale Exploits verhält sich genauso. Lösungsmöglichkeit. Naja gut, mit viel Aufwand lässt sich vielleicht eine Hardware designen, die zum einen die Kosten minimiert und dennoch Möglichkeiten schafft, die Eingaben und Ausgaben zu trennen, sowie die Sicherheit etwas zu verstärken. Problem hierbei, erstens mal ist es kompliziert, wer weiß, ob es sich überhaupt durchsetzen lässt, es ist zu teuer und viel zu kurzweilig. Bei den heutigen Zyklen, in denen die Rechner aktualisiert werden, es wird sich nicht lohnen. Weiterhin spezielles Betriebssystem entwickeln. Ich meine, da gab es früher schon so Ansätze, dass man gesagt hat, okay, wir bauen jetzt ein Betriebssystem, was mehrere Benutzer gleichzeitig verwenden sollen. Problem hierbei, auch wieder zu teuer. Dazu kommt noch, was passiert mit den Standardanwendungen. Für das Betriebssystem müssen dann eigene Anwendungen entwickelt werden, entsprechende Anpassungen vorgenommen werden und es ist schwer durchzusetzen. Lösungsmöglichkeit wäre zum Beispiel durch Virtualisierung. können all diese Betriebssysteme, die Sie brauchen, sowie die darauf laufenden Anwendungen weiter betrieben werden. Gut. Dazu, welche Virtualisierungstechniken eignen sich dazu? Ich habe mir jetzt mal zwei rausgepickt. Das eine ist Linux Containers, das ist ziemlich aktuell. Da geht es einfach darum, dass es ist eine sehr leichtgewichtige Lösung, wo eigentlich mehr durch Isolation und Begrenzungen die einzelnen Container voneinander isoliert werden, als jetzt eine komplett Vollvirtualisierung, wie zum Beispiel durch QEMU oder wie auch bei Xen möglich. LXC selbst ist die User-Space-Komponente, also das, was der Benutzer letztendlich bedient. Dazu kommen dann die entsprechenden Kernel-Komponenten. Das sind im Wesentlichen die zwei Namespaces und Cgroups. Die sind seit einiger Zeit bereits im Kernel drin, ich glaube seit 2.6.20, irgendwie sowas hat es mal angefangen. Also man kann dann über Namespaces vorhandene Ressourcen isolieren und diese über diese Cgroups freigeben und limitieren. Das schafft uns halt die Möglichkeit, Container gegeneinander abzuschotten, auch Verklemmungen zu vermeiden, indem man Limitierung setzt, zum Beispiel für das I/O-Subsystem, für CPU und dergleichen oder auch Netzwerk. Für Multisite speziell brauchen wir halt Zugriff auf ein virtuelles Terminal, damit halt dort ein X-Server laufen kann, sowie Zugriff auf Ein- und Ausgabegeräte. Dann als weiteren Ansatz habe ich mir QEMU rausgepickt, einfach aus dem Grund, der Anwender will ja vielleicht nicht nur ein Linux-Betriebssystem verwenden, sondern Windows betreiben oder irgendwelche andere Betriebssysteme. Das eignet sich daher sehr gut, weil halt eine komplette Emulation stattfindet, sodass quasi jegliche Betriebssysteme drauf betrieben werden können. Gut, mit dem nahezu nativer Performance, das findet man überall. Ja, gut, kann man drüber streiten. Gut, was sind so die notwendigen Vorkehrungen jetzt für so einen containerbasierten Desktop? Wir müssen über die Cgroups Zugriff auf die Device-Nodes im eigentlichen Host erlauben, sowie in dem Container selbst Zugriff auf die Device, also überhaupt die Device-Nodes innerhalb des Containers erzeugen. Im einfachsten Fall kann man einfach hingehen und man entpackt das bestehende Dev-Verzeichnis einfach im Container, dann hätte er theoretisch Zugriff auf all diese Devices, wenn es über die Cgroups erlaubt ist. So. Genau. Weiterhin, wenn man jetzt eine proprietäre Grafikkarte verwendet, wie jetzt zum Beispiel von Nvidia oder AMD, da empfiehlt es sich im Host-System, das Laden des Treibers zu verhindern. So. Gut. Die Konfiguration des X-Servers muss angepasst werden, also speziell bei jedem Container muss halt angegeben werden, welche Eingabegeräte zu verwenden sind, welches Ausgabegerät. Ich denke, jeder, der hier ist, hat vielleicht schon mal so eine X-Server-Konfiguration gesehen. Da kann man halt fest vorgeben, welche Devices werden sollen, wobei man das momentan, also mittlerweile fast nicht mehr macht. In dem Fall ist es allerdings notwendig, weil man das Ganze abgrenzen muss gegeneinander. Gut, Sicherheitsvorkehrungen. Man hat bei LXC wie auch bei QEMU die Möglichkeit, die Konfiguration des Netzwerks nach seinen Bedürfnissen anzupassen. Das gängigste ist eigentlich so ein Bridge-Netzwerk, wenn man jetzt irgendwas probieren will oder dergleichen. Man kann dann aber auch so Geschichten wie VLANs, Mac-VLANs oder komplett physikalische Devices direkt zuweisen. Wichtig ist halt hier, Zugriff auf Eingabegeräte muss privat sein. Macht Sinn. Ich meine, wenn ein Benutzer arbeitet, gibt er permanent irgendwelche Passwörter ein und hier ein Mitlesen durch Dritte wäre halt dann möglich, wenn man das nicht verhindert. Das Gleiche ist dann bei USB-Geräten. Ist bei LXC jetzt ein bisschen schwieriger, ist bei QEMU deutlich einfacher, weil man bei QEMU quasi einen kompletten USB-Hostanschluss durchreichen kann oder komplett emulieren kann. Das ist hier ein bisschen schwieriger, da muss man wirklich hingehen und muss spezielle UDIF-Regeln erstellen, um dem Herr zu werden. Auf die gehe ich jetzt auch nicht ein, also da mir ist bekannt, dass es über den Weg gehen muss, aber direkt gelöst habe ich das jetzt noch nicht. Genau, da haben wir jetzt den QEMU-basierten Desktop. Gestaltet sich ziemlich einfach. Vielleicht gerade noch vorweg, ich habe das bei dem QEMU-basierten Desktop jetzt so gelöst. Man könnte eigentlich direkt im grafischen Display Manager eine Session anlegen, die das QEMU-System startet. Ich habe es der Einfachheit halber und der Flexibilität jetzt so gemacht, dass ich mir in jedem Fall einen Container erstelle und innerhalb des grafischen Display-Managers dann dem Benutzer die Möglichkeit gebe, entweder das Linux zu starten, also das, der Linux-Desktop, oder ob dann nochmal in dem Container quasi eine QEMU-Instanz gestartet wird. Genau. Sprich, die Konfiguration geht ziemlich ähnlich vonstatten. Es wird halt auch für den Container die X-Server-Konfiguration vorgenommen und dann eine Display-Manager-Session erzeugt. Da kann man dann unter User Share X-Session kann man einfach so eine Session angeben, die dann eben Befehl ausführt, sodass man direkt im grafischen Manager die Auswahlmöglichkeit dazu hat. Auch hier wieder die Sicherheitsvorkehrung. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das mit dem USB-Anschluss habe ich vorweggenommen. Gut. Ein weiterer Vorteil, wenn man jetzt mehrere Betriebssysteme über einen Host abwickelt, ist, dass man auf dem Host ein Betriebssystem-Image vorhalten kann, das komplett vorkonfiguriert wird und bei jedem Starten, wenn ein Benutzer damit arbeiten möchte, komplett vorbereitet ist und sauber ist. Zum Beispiel, wenn Sie mit etwas arbeiten und Sie fangen sich ein Virus ein oder so und der Rechner wird dann neu gestartet, also diese virtuelle Instanz, hätten Sie wieder ein sauberes Image und könnten so die Probleme eliminieren. Das geht bei LXC direkt auf Filesystemebene. Also da wird ja, in der Regel unter varlib LXC wird halt so ein Container dann hinterlegt. Da ist die Konfiguration dann angegeben, also so ein Config-File, wo die Zugriffe auf die Hardware und sonstige Parameter konfiguriert werden, eine fstub, in der die Mountpoints deklariert werden und dann das eigentliche rootfs, wo das Betriebssystem hinterlegt ist. Bei QEMU läuft es halt über Image-Dateien. Ja, kann man auch so machen, dass man das vielleicht in einem snapshot-fähigen Filesystem hinterlegt, sodass man auch da vor dem eigentlichen Start ableiten kann und die danach wieder löschen kann. Genau, das wäre das hier. Ja, was sind eigentlich so die Voraussetzungen jetzt für so ein Multisig-System? Guten Computer ist klar, mehrere Ein- und Ausgabegeräte auch und ein aktuelles Linux-Betriebssystem. Welches man da jetzt direkt hernimmt, ist eigentlich fast egal, weil die Voraussetzungen von LXC werden heutzutage von jedem aktuellen Linux-System erfüllt. Ich habe jetzt zum Beispiel Arch Linux verwendet. Installation selbst geht sehr einfach. Einfach über einen Paketmanager, in dem Fall jetzt Pacman, LXC installieren, dann einen Container erstellen für so ein Seed. Das kann man direkt über diese User Space Tools machen, über LXC Create. Dann innerhalb dieses Containers die grafische Desktop-Umgebung und entsprechend sonstige Anwendungen installieren. Das war es dann eigentlich schon. Danach muss halt die Konfiguration noch angepasst werden. Genau, und zwar zur Zuweisung der Hardware zu den jeweiligen Seeds. Hat man ja schon gesagt, da muss eine eigene XOR-Konfiguration erzeugt werden, speziell Ein- und Ausgabegeräte zuweisen. Die Device-Nodes müssen erzeugt werden. Zum Probieren reicht es wirklich, vom Host-System mal das Dev-Verzeichnis zu packen und im Container zu entpacken, dann sind die Voraussetzungen auf jeden Fall erfüllt, wobei man das natürlich im eigentlichen Betrieb vermeiden sollte. Und dann über die Konfiguration, das ist ja unter varlib LXC und host /config, kann man dann die Zugriffe auf die Device-Nodes erlauben. Das sind im Wesentlichen dann eben die Input-Devices auf ein virtuelles Terminal, weil der X-Server muss auf einem virtuellen Terminal laufen und Grafikkarte und Input-Devices. Ja. Gut. Ich habe auch ein Beispiel mal vorbereitet, also eine Live-Demo. Da bediene ich mich einer Hardware, das ist so eine USB-Docking-Station. Das ist ganz interessant mit den Geräten, weil man kann direkt über UDEV halt so einen Regelsatz sicherstellen, dass wenn so ein Gerät erkannt wird, das wird in dem Fall dann gemacht, indem ein Grafikchip erkannt wird auf dem USB-Port und dann eben die Ebene quasi hochgegangen wird bis zum USB-Bus und dann die sonstigen Geräte identifiziert wird, Maus und Tastatur. Und sobald es komplett ist, wird dann der Container gestartet, um den X-Server zu erzeugen. Genau. Man kann dann auch ganz gut, da gibt es halt so ein Beispiel, diese unter userlib udev rules 50-usb-seed oder so, das gibt es auf der, ich habe es hier angegeben unter dieser Quelle, vielleicht besser den Beamer benutzen. Da kann man sich das runterladen. Das ist einfach nur eine UDEF-Regel und ein entsprechendes Skript, was ich in dem Fall dann angepasst habe. Weiterhin wird halt über das Skript dann die XOR-Konfiguration angepasst, was sich ganz einfach darstellt, dadurch durch UDEF direkt diese ganzen Geräte in einen Folder quasi geschoben werden unter dev USB sieht und dann eben 1, 2, 4 und was auch immer, sodass zur Generierung der XOR-Konfiguration quasi nur diese Parameter ausgetauscht werden müssen. Also ist einfach, wenn Variablen gematcht. Gut. Zieht zum QEMU. Da haben wir es mit der User Share X Session und unter User Bin muss halt der Befehl dazu angegeben werden, der gestartet werden soll. Das ist im Wesentlichen hier im Beispiel jetzt das Starten von einer QEMU-Instanz basierend auf Windows. Ja, mehr Nutzen durch die Virtualisierung. Ja, wir haben es vorhin schon angedeutet, die VPN-Verbindung, die Sie dann aufbauen innerhalb des Containers, ist für die anderen Benutzer, die auch wiederum in Containern sind, nicht mehr sichtbar und eben auch so privat nutzbar, was ja der eigentliche Aspekt ist von so einer VPN-Verbindung. Die Möglichkeiten der Netzwerkanbindung, ja, ist halt die Frage, ob man den anderen Leuten gestatten will, dass man im Netzwerk erreicht wird oder ob das Netz quasi nach außen hin getunnelt werden soll, ohne dass lokal Angriffsszenarien bestehen. Einsatz von temporären Images, um diese sauberen Betriebssysteme jederzeit zu gestatten. Einsparung von Speicherplatz und Datenträgern ist auch verständlich. Wir hatten nur einen Rechner, auf dem man dann halt die Sachen installiert und so die Betriebssysteme bereitstellt. Effizientere Backup-Lösung, ja gut, es muss nicht mehr jeder PC abgeklappert werden und dort überlegt werden, wie sichere ich meine Daten oder wie gucke ich, dass das lauffähige Betriebssystem im Falle eines Falles wieder zugreifbar ist und aufspielbar. Die zusätzlich notwendigen Serverdienste lokal bereitstellbar, schafft den weiteren Vorteil, dass wir den Hardwarebedarf deutlich minimieren können und das lokale Netzwerk entlasten können. Ja, da habe ich jetzt noch interessante Hardware aufgeführt. Das eine ist jetzt so ein Device, wie ich jetzt hier halt habe. Das ist dieses Pluggable UD160M. Das ist eigentlich eine Dockingstation. Diese DC125 ist quasi der Vorgänger und im Prinzip für diese USB-Variante nutzbar zu machen, reicht es eigentlich, wenn man sich so einen Display-Link-Adapter besorgt aus dieser Serie. Die neueren Display-Link-Adapter funktionieren nicht, weil da irgendwas am Protokoll geändert haben, also die haben Verschlüsselung eingeführt und die Treiber unter Linux sind noch nicht fertig. Raspberry Pi zum Spielen dient auch, wird auch seinen Zweck. Gut, Fazit. Man kann mehrere sichere Arbeitsplätze erzeugen aufgrund dieser Virtualisierungstechniken. Man kann auch mehrere Betriebssysteme betreiben, also angenommen, man ist jetzt darauf angewiesen, dass mehrere Anwendungen gleichzeitig benutzt werden können, sei es jetzt auf der einen Seite Linux-Software, auf der anderen Seite Windows-Software, stellt man sich einfach zwei Monitore hin, zwei Tastaturen und hat quasi zwei vollwertige PCs mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Gut, was vielleicht ein ganz großer Vorteil noch ist, wenn man jetzt schon diese Einsparung vornehmen kann, aufgrund dessen, dass man weniger Hardware kaufen muss, man kann sich gleich bessere Hardware kaufen und das Ganze redundant auslegen. Also warum soll ich in jeden Rechner eine Festplatte einbauen, wenn ich anstatt vier Rechner hinstellen kann, einen Rechner dann vor Ort aufstelle und dann eben zwei Platten verbaue? Oder halt vielleicht eine High-Availability-Lösung bastel aus diesen Voraussetzungen. Gut, das war eigentlich so schon der grobe Vortrag. Wir können jetzt entweder, wenn Fragen sind, Fragen beantworten oder ich zeige jetzt gerade die Live-Demo. Ja?
Ja, mich würde einfach interessieren, wie viele Seeds laufen auf so einem System ohne Probleme?
Ja, gut. Also die Frage, ja gut, die Frage wurde ja gestellt über das Mikro. Es ist schwer zu sagen, also prinzipiell gesehen, speziell wenn man LXC verwendet, sind die Hardware-Ressourcen, die benötigt werden, minimal. wenn jetzt eine Virtualisierung über QEMU oder so betrieben wird, da sind die Voraussetzungen logischerweise nochmal anders. Prinzipiell wird halt über USB gibt es eine Limitierung, als auch über die virtuellen Terminals. Ich glaube, es gab noch eine Grenze. Es war, glaube ich, bei USB, also ich glaube 16 Devices können ohne Anpassung betrieben werden und 32, wenn man an UDEV noch was anpasst. Aber das ist eine Größenordnung, die muss man erstmal betreiben. Also ich denke, einen Nutzen wird man haben, wenn man vielleicht 4 oder 5 Seeds damit betreibt. Das Problem sind halt auch die Grafikkarten. Jetzt bei den USB-Geräten ist es halt so, klar, ein USB-Gerät kann man immer mal anstecken, allerdings wenn halt Anwendungen betrieben werden sollen, die halt grafiklastig sind, ist es vielleicht nicht die beste Lösung. Da wäre halt wirklich sinnvoller, dass man eine dedizierte Grafikkarte verbaut und dann halt die Konfiguration eben verdrahtet. Diese dynamische Funktionalität erreicht man hauptsächlich über diese USB-Variante dann. Reicht das als Antwort oder? Okay.
Habe ich das richtig verstanden? Sie brauchen für jede einzelne Post eine eigene Grafikkarte.
Richtig.
Mal eine Frage zu, wie sinnvoll ist es denn überhaupt für so einen Zweck QEMU einzusetzen? Gerade dadurch, dass ich ja sowas wie Spice habe und sowas, kann ich das ja sowieso schon irgendwie von den Maschinen wegschieben. Also wo sind da halt vielleicht nochmal genau die Vorteile, wenn ich halt Multiseed mit QEMU umsetze?
Ja, also ich denke mal, ich meine, Spice ist ja eigentlich ein Protokoll, mit dem man in eine Virtualisierung rein zugreift. Spice ist ja, glaube ich, jetzt nicht dazu gedacht, eine Terminal-Server-Variante zu implementieren. Allerdings dachte ich jetzt, dass diese Beschreibung, die Sie mir gerade gegeben haben, eher so Richtung Terminal-Server läuft. Also das, es geht ja darum, dass mehrere Benutzer gleichzeitig an der Hardware arbeiten können.
Man kann das vielleicht auch mit VNC, je nachdem, was man dann halt, also in welcher Geschwindigkeit man halt dann den Screen halt sehen will.
Okay, also es ist dann so, dass halt mehrere virtuelle Instanzen lokal laufen und dass der User quasi nur über den X-Server und dem entsprechenden Spice-Client auf den virtuellen Server dann zugreift. Okay, ja gut, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, gut, wenn jetzt halt nur Linux verwendet werden muss, dann muss man ja nicht unbedingt QEMU einsetzen, also, ja.
Ja. Wenn man normale Grafikkarten aus Performance-Gründen verwendet für die einzelnen Seeds, wie macht man da eine vernünftige Zuordnung zwischen dem Videoausgang und den ganzen vielen Tastaturen und Mäusen, die da eingesteckt sind?
Ja, also in dem Fall wird man es halt hart verdrahten. Also man wird halt wirklich hingehen, wird sagen, okay, ich baue für jeden Seed eine eigene XOR-Konfiguration, weil die Grafikkarten sind ja immer da. Also man fährt den Rechner hoch und dann wird man halt automatisch diese Seeds eben hochkommen lassen.
Die Grafikkarten haben ja feste IDs, aber soweit ich weiß, die USB-IDs sind variabel, dass die Tastatur in der Reihenfolge auftauchen kann. Ist das kein Thema?
Ja, doch, das ist schon ein Thema. Jetzt gerade, wie man das am besten.
Aber es gibt ja die Möglichkeit, über die entsprechenden USB-Hosts, also so sahen ja auch frühere Multiseed-Lösungen aus, dass man halt anhand des Host-Controllers quasi sich den Device-Tree zur Orientierung genommen hat.
Genau, also man könnte hingehen, könnte halt den über UDIF halt den Device-Tree runtergehen und die entsprechenden Input-Devices gruppieren. Da ist vielleicht sinnvoll, wenn man USB-Hubs benutzt, weil in dem Fall muss man dann nur ein Device erkennen und kann dann über die Hierarchie quasi die anderen identifizieren.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, gut. Dann führe ich vielleicht erstmal vor, vielleicht tauchen dann ja noch Fragen auf. Tut mir leid, es ist ein bisschen kurz geworden, stelle ich gerade fest. Und ich beende jetzt erstmal mein physisches, grafische Betriebssystem. Ja, oh, das sieht man gar nicht. Ja, gut, die Konsolenausgabe ist auch gar nicht so spannend, muss ich sagen. Ich starte jetzt einfach mal auf dem lokalen Client schon mal eine virtuelle Instanz, die dann quasi den ersten Seed darstellt. Ja, ihr seht, da ist jetzt ein Container gestartet worden. Der zeigt mir hier einen Display Manager und da könnte ich mich jetzt entsprechend einloggen. Ich habe jetzt hier dieses tolle Device. Ich stecke jetzt mal den Monitor da dran. Es ist ein bisschen blöd, dass ich nur das eine zur Präsentation habe. Gut, da ist jetzt halt noch eine Tastatur, eine Maus und eben jetzt der Beamer erstmal angeschlossen. Das Ganze wird jetzt per USB an den Rechner angesteckt. So, das ist die Live-Demo. Funktioniert irgendwas nicht? Ich habe es genau gewusst. Okay, den Container selbst hat er gestartet. Dazu. Ich wollte es ja nicht anders, ich wollte ja unbedingt eine Live-Demo machen. Also im Endeffekt läuft es halt so ab, dass das Device halt angesteckt wird. Ihr habt den grünen Bildschirm gesehen. Im Zweifelsfall ist es jetzt normalerweise so, dass er den Container startet und mit Laden des Grafikkartentreibers dann entsprechend auch das Bild danach erscheint. Ach so, ja gut, das habe ich allerdings schon mal gestartet. Ja. Ich mach das mal kurz. Das erste Mal die. Ja, zwei Beamer, genau. Wie ist denn eigentlich so das Interesse an Multiseed? Also ich höre öfters mal, dass Multiseed, da es ja schon so ein altes Konzept ist, eigentlich irrelevant ist, weil ja heutzutage jeder einen eigenen Rechner vor die Nase bekommt. Meint ihr, da besteht Potenzial oder ist das ein Thema, das an sich völlig uninteressant ist, weil die Hardware zu billig wird und ähnliches? Ja gut, also. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, oder dass man irgendwie vielleicht irgendwelche Internetcafés, kleinere Büros, vielleicht auch Callcenter, wo die Leute eh auf Stangen sitzen. Ja. Also möglichst halt räumliche Nähe sollte vorhanden sein, weil ansonsten muss man sich noch Gedanken machen, okay, wie kriege ich jetzt die Eingabegeräte von einem Büro, zwei Büros weiter? Da gibt es zwar auch Möglichkeiten, dass man sich vielleicht irgendwie Tunnelmöglichkeiten über LAN bedient, aber ob das dann wirklich so schön ist, ist halt die Frage. Das kostet 70 Euro. Verbraucht halt auch kaum Strom, weil da ist nicht viel drin. Ah, jetzt sieht es besser aus. Okay, also wie gesagt, da haben wir die. So, das ist jetzt der eine Seed. Und jetzt hier auf dem Laptop. Das ist halt der andere. Genau. Also wenn man jetzt vielleicht ein kleineres Büro hat und ohnehin nicht viel Dienste und Software verwendet, wie jetzt Bürosoftware, also hauptsächlich Bürosoftware und vielleicht einen Mail-Server, einen Dateiserver und so, lässt sich das schon so handeln, dass man eine Maschine hernimmt, eben in Containern isoliert, die die Serverdienste betreibt und dann eben für die Desktop-Lösung halt nochmal eigene. Ja, na gut. Das ist richtig, genau. Ja. Klar. Ja, stimmt schon. Allerdings die Betriebskosten, die anfallen, muss man dazu zählen, etwaige Wartungskosten. Also gerade wenn man dann so auf so Konzepte aufsetzen will, dass man wirklich beim Starten dem User ein sauberes Betriebssystem geben will, weil man nicht ausschließen kann, dass im laufenden Betrieb irgendwas passiert, macht es halt Sinn, dass man so ein Setup fährt. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir das realisiert, oder vielleicht auch über Syn-Client-Lösungen, aber in so einem Fall kann man speziell drüber nachdenken, sowas zu machen. Ja. Ja.
Wie man ja sieht, läuft auf dem System SystemD. Hat dir SystemD bei den Multisite-Geschichten irgendwie geholfen? Verwendest du die Funktionalität, die zum Beispiel LogMD verwendet?
Das ist eigentlich irrelevant. Ich mache es halt so, dass ich meine Container halt über SystemD starte, was halt recht einfach ist, aber es gibt jetzt nichts, was jetzt nicht mit Upstart oder auch mit einem klassischen Internetsystem möglich wäre. Also das ist wirklich ohne Probleme möglich. Man könnte auch hingehen, speziell jetzt in dem Fall, wo ich diese USB-Devices benutze, ist es ja ohnehin so, dass mir UDEV quasi ein Skript triggert, wo dieser Container startet und der grafische Manager, der kommt ohnehin dann in den Container hoch. Also das kann man mit jedem Internet-System realisieren.
Jetzt frage ich, auf dem eigentlichen Server-Laptop sieht er das genauso aus? Haben Sie dieselbe virtuelle Session oder?
Nee, das ist jetzt halt, also ich meine, es ist beides KDE, sind aber zwei unterschiedliche Container.
Gibt es weitere Fragen?
Also wenn jemand Interesse hat an dieser Geschichte, wie sich auch das Setup zusammensetzt oder irgendwie Verbesserungsvorschläge hat oder Anwendungszwecke, kann er sich gerne melden. Ich würde mich über Feedback freuen, weil bisher habe ich das nur so just for fun gemacht, weil es halt eröffnet hat im Kamox-Umfeld, weil man halt mit kleinem Budget das Maximum rausholen soll, aber wenn da Anwendungsbedarf besteht, kann man das halt optimieren und verbessern. Gut, ansonsten bedanke ich mich.
Ja, ich danke auch ganz herzlich. Und